Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallihallo, liebe Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke. Wo bist du heute Morgen?
Ganz spannend. Ich bin zu Hause, es ist wieder Sonntagvormittag. Ich habe draußen so eine kleine Fackelkerze brennen, weil es ist ein bisschen düster, ein düsterer Novembertag. Und ich genieße es sehr, hier zu sein. Und ich bin immer noch, ich habe immer noch ganz viel Wärme im Herzen wegen unseres Shine-On-Seminars. Es war so schön. Ich zehr da so davon.
Es ist ja genau vor einer Woche um diese Uhrzeit auch losgegangen ungefähr. Ja, ich glaube, genau. Die ersten kamen so gegen 11 Uhr, relativ früh. Und dann ging es ja schon los. Und es ist jetzt genau eine Woche her. Also ich denke da auch wirklich sehr, sehr gerne zurück. Und wir haben ja auch eine interne Gruppe. Also es ist ja so, dass die Teilnehmer des Shine-On-Seminars nicht dann jeglichen Kontakt verlieren, sondern wir weiterhin in einer Gruppe bleiben und dort auch Austausch haben. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Da spürt man auch so das Intime, also wie sehr wir doch in diesen 4 Tagen zusammengewachsen sind.
Ja, total. Also mittlerweile haben wir ja unsere Community eröffnet und haben mehrere Gruppen. Wir haben eine öffentliche, also öffentliche sie nicht, aber eine Gruppe, in der Menschen rein können, die gerne auch Shinies sein werden möchten. Und wir haben dann natürlich die inoffiziellen Community-Gruppen mit Menschen, die mit uns ein Seminar gemacht haben, weil da ist der Austausch nochmal auf einem ganz anderen Level. Ja, aber darüber wollten wir heute nicht sprechen.
Worüber wollten wir denn sprechen?
Wir haben gerade telefoniert und haben uns überlegt, warum denn Persönlichkeitsentwicklung so wahnsinnig wichtig ist, wenn man mit Menschen arbeitet. Und wir arbeiten eben mit vielen Menschen, die mit Kindern arbeiten. Und dann hast du gesagt, dass ich auf meiner Homepage so ein schönes Zitat habe.
Genau.
Von meinem absoluten Lieblingspädagogen Janusz Korczak. Das ist übrigens ganz spannend. Ich kann kurz was zu Korczak erzählen, aber vielleicht magst du erst das Zitat
vorlesen. Ja, sehr gerne. Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest. Unter ihnen allen bist du selbst ein Kind, das du zunächst einmal erkennen, erziehen und ausbilden musst.
Und damit ist alles für heute gesagt. Das war mein scheinender Moment. Wir wünschen euch eine schöne... Ja, da ist ja alles drin. Shine on, liebe Claudia.
2 Minuten. Das haben wir noch nie geschafft.
Aber das wäre eigentlich schon alles, was gesagt werden muss. Und ich finde Korczak so wunderbar. Also ich denke, alle, die uns zuhören, wissen das. Der ist 1878 natürlich geboren und ist 1942 wurde er vergast im Vernichtungslager Treblinka. Und jetzt, er ist gestorben an meinem Geburtstag. Ich habe am 7. August Geburtstag und an einem 7. August ist Janusz Korczak gestorben. Und ich finde, Janusz Korczak ist einer, also für mich ist es der größte Pädagoge aller Zeiten, weil er sein Leben einfach Kindern gewidmet hat. Und alles, von was wir jetzt sprechen, Kinderrechte, Partizipation, alles war schon da. Er hat es erfunden. Nicht wir haben es erfunden, er hat es erfunden. Und er hatte ein unglaublich großes Herz. Und ganz kurz zu ihm, der ist aus einer sehr reichen Familie. Die Familie ist dann verarmt, als sein Vater gestorben ist. Er hat dann erlebt, was Armut bedeutet und hat sich hauptsächlich um arme Kinder gekümmert. Er war Arzt, hat dann ein Waisenhaus gegründet und hat dann praktisch sein Leben den Kindern gewidmet. Und von ihm ist auch diese Magna Carta Libertatis, der hat Leitsätze formuliert, wie man mit Kindern umgeht. Und eines seiner bekanntesten Bücher ist »Wie liebt man ein Kind?« Und mehr mag ich jetzt gar nicht zu ihm sagen. Er ist einfach ein unfassbarer Mensch gewesen und sein eigenes Leben war ihm nicht so wichtig wie die Begleitung der Kinder ins Konzentrationslager, was ihn letztendlich sein Leben gekostet hat. Und er hat eben dieses Zitat, das du gerade vorgelesen hast, das ist von ihm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir ganz viel Persönlichkeitsentwicklung machen, weil wir einfach als allererstes mal schauen müssen, wie gehen wir mit Kindern um und warum gehen wir wie mit Kindern um? Was, großes Wort, was du sagst immer so schön, was piekst mich an Kindern? Und ich finde es so wichtig, also hätte ich in diesem Land was zu sagen, was ich nicht habe, würde mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Psychotests, ich würde da sogar so dran gehen, bevor irgendjemand mit Menschen arbeitet, sollte er als allererstes wissen, wer bin ich und wenn ja, wie viele.
Ein anderes sehr, sehr bekanntes Zitat von Janusz Korczak ist ja auch, Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind schon welche.
Genau.
Und also mich hat so in der Begleitung meiner eigenen Kinder, ich habe ja 3 Kinder, mit denen habe ich einfach unglaublich viel gelernt. Das waren sehr große Lehrmeister. Und das hat mich sehr fasziniert, als die eben auch in den Kindergarten gekommen sind. Und da bin ich auf einen sehr alten Pädagogen gestoßen, der immer wieder gesagt hat, wir sind hier die Umgebung der Kinder. Aber das, was in den Kindern steckt, das steckt ja schon alles in den Kindern. Und wir gucken, dass die hier so sein können, wie sie sind. Aber wir möchten da irgendwie nichts forcieren, rausziehen, machen, tun, sondern es steckt eben schon alles im Kind selber drin. Und ich weiß, dass mich das erstmal so, so fasziniert hat. Also ich bin raus aus dem Kindergarten und hatte so ein unfassbar wohliges Gefühl, weil ich die Wahrheit in diesen Sätzen so verstanden, also so gespürt habe, aber noch nicht verstanden habe. Aber ich wollte das verstehen.
Ja, das ist so wichtig, was du gerade sagst. Das ist im Prinzip das Thema meiner Doktorarbeit. Es geht drum, von wegen, was ist wichtiger, Anlage oder Umwelt? Wie spielt es zusammen? Da hat man vor vielen Jahren, dachte man noch, okay, die Genetik ist wichtiger als die Umwelt. Alles liegt in uns und du hast überhaupt keinen Einfluss auf die Kinder. Dann dachte man eine Zeit lang, okay, die Umgebung ist viel wichtiger, die Gene sind egal. Und mittlerweile weiß man genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast die Anlagen in dir, aber nur unter ganz bestimmten Umständen und Voraussetzungen und Umwelten können diese Keime, die in dir liegen, überhaupt erblühen, wahlweise nicht erblühen. Und jetzt weiß man eben, dass die Umgebung für Kinder so unglaublich wichtig ist, weil du kannst, dein Sohn spielt Geige.
Ja.
Und hat da, ich habe den schon gesehen im Anzug mit Fliege und so ein hübscher übrigens, auch habe ich schon mal in einem Podcast gesagt. Das ist eben, weißt du, der spielt wundervoll Geige, spielt auch in einem Orchester. Und das ist die Anlage zur Musikalität ist da. Hätte er aber nie eine Geige gesehen, hätte er nie eine Geige gehört, hätte er nie Unterricht gehabt, könnte er nicht Geige spielen. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Und jetzt ist das eine ist Geige, das andere ist aber zum Beispiel das große Empathie. Ich habe die Anlage, wir als Menschen haben die Anlage, empathisch zu sein. Aber wir werden nicht empathisch geboren. Das müssen wir lernen. Und wenn wir jetzt in einer Umgebung sind, und jetzt red du mal weiter, weil das ist total dein Revier.
Ich würde noch gerne was zu meinem Sohn sagen. Er ist ja in eine Familie reingeboren, die mit Musik nichts zu tun hat. Also er ist in keine musikfruchtbare Umgebung gekommen. Er ist zur Schule gegangen und die Schule hat halt schon ab der 3. Klasse die Möglichkeit angeboten, Instrumente zu spielen. Und das war ein leichtes, das anzunehmen. Und so haben wir das angenommen.
Und die Umgebung.
Aber wie gesagt, wir haben das angenommen. Und dann bin ich auch mit ihm für mich war Musikschule fremd. Ich habe selber keine besuchen können. Bin aber mit ihm dorthin gegangen, aber ich weiß noch, wie neu es war. Für mich war auch jeder Schritt komplett neu. Mhm. Und er hat ganz schnell für sich entschieden, dass Geige sein Instrument ist. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt möglich, dass du Geige lernst. Wie das geht, wussten wir nicht. Und haben dann halt gefragt, wo kann man ein Instrument ausleihen? Mhm. Wo kommt er denn zum Unterricht? und wie können wir ihn begleiten? Also ich habe mich wirklich durchgefragt bei Eltern, die da Erfahrungen mit hatten, weil ich es nicht wusste. Aber so konnten wir die Umgebung für ihn schaffen und er konnte das, was in ihm ist, also die ersten Jahre waren schlimm. Man muss sagen, wie es ist. Für uns Eltern war sie schlimm.
Sind wir mal ganz ehrlich. Also es gibt, glaube ich, Blockflöte und Geige, vielleicht noch Trompete. Ich glaube, was Schlimmeres kann ein Kind nicht lernen. Wenn jemand Blockflöte übt, Geige übt und Trompete übt, möchte man nicht in der Nähe sein.
Und ich glaube, ja, Geige, Trompete und so, es dauert ja wirklich, bis da mal ein paar klare Dinge rausgekommen sind. Die anderen Kinder hatten auch die Möglichkeit, aber das war nicht so in ihnen. Das war mehr so von außen gegeben. Mhm. Jetzt haben wir das schon mit den Instrumenten. Ihr dürft euch auch eins aussuchen. Mhm. Aber die haben es nicht weiter forciert. Mhm. Er hat dann halt, aber es war in ihm. Und er hat zum Beispiel sich vorgestellt, irgendwann mal im Jugendsymphonieorchester zu spielen. Es war aber für ihn so weit weg, weil die da spielen, die haben alle Familien, die viel, viel musizieren. Die spielen schon seit ihrem zweiten Lebensjahr Instrument. Die sind richtig, richtig. Und das war bei ihm was wirklich rein intrinsisch. Und wir haben die Umgebung geschaffen. Aber wir haben weder gesagt, du musst dahin, du ziehst das durch, du machst irgendwas, gar nichts. Er hatte das dann so als Ziel, dort mal hinzukommen, hat aber nicht gedacht, dass er das erreicht. Und er spielt jetzt im Jugendsymphonieorchester und ist unfassbar stolz auf sich, dass er das so aus sich heraus gemacht hat. Wir haben mal gesagt, ja Fabian, das ist ja, weil es in dir steckt. Es steckt in dir und er hat dieses Verständnis für Musik. Das erste Mal, also ich habe überhaupt den Zugang zur klassischen Musik durch ihn bekommen und weiß jetzt richtig viel, weiß mittlerweile richtig viel über Klassik und bin dann mit ihm das erste Mal in die Tonhalle gegangen und dann hat er zu mir immer gesagt, Mama, hörst du das? Hörst du das? Und ich immer so, noch nicht.
Ja.
Erklär es mir nochmal. Aber diese Begeisterung zu spüren und ihn einfach zu lassen, ihm den Rahmen zu geben und ihn zu lassen.
Ja, weil du sagst genau die Kombination, ja.
Rahmen geben
Begeisterung,
und lassen.
Ja, genau. Begeisterung lassen, es ist in ihm und er braucht aber die Umgebung. Hättet ihr die Umgebung nicht ermöglicht, wäre es nicht möglich gewesen. Es reicht nicht, dass das da ist. Es muss auch. Der Samen muss auch fruchtbaren Boden. Und das ist übrigens, du bist wie Korczak. Das hat Korczak mit seinen Kindern gemacht.
Oh mein Gott, was für ein Kompliment. Da
kommt im Kalender.
Durch und durch kommt im Kalender. Okay. Das hat Korczak mit seinen Kindern gemacht.
Korczak ist eben, wie gesagt, er ist in einer wohlhabenden Familie groß geworden, hat ganz viel studiert, ganz viel gelesen und hat, als er Kind war, hat er die armen Kinder ein bisschen beneidet, weil die waren frei und er war nie frei. Er musste immer lernen, im Salon lesen. Und irgendwann, wie gesagt, ist ja die Familie verarmt und dann gab es keinen Salon mehr und er musste Geld verdienen, um seine Familie irgendwie, als 12-Jähriger, glaube ich schon.
Wahnsinn.
Und also ich kenne mich mit Korczak ein bisschen aus, weil ich bewundere ihn so unglaublich. Und mir hat mal eine Teilnehmerin ein Buch geschenkt von Korczak. Das ist ein Bildband, den gibt es nur in Polen. Und der ist polnisch und englisch. Und das ist so ein wundervolles Buch. Und daher weiß ich ein bisschen was über Korczak. Und der hat eben als ganz junger Mensch, hat er schon Nachhilfe gegeben und hat den Kindern, den obdachlosen Kindern unter den Brücken vorgelesen, hat denen dann, als er älter war, war er Arzt, hat er sich immer noch um die gekümmert und hat ihnen im Prinzip versucht, eine Umgebung zu schaffen, in der sie auch ein bisschen Freude haben. Ebenso Sachen wie Vorlesen und Medikamente bringen. Der hätte als Arzt Karriere machen können, hat aber dann eben entschieden, dass er sein Leben nicht egozentrisch lebt, im Sinne von ich mache Karriere, sondern er hat es im Prinzip wirklich den Kindern gewidmet. Und er hat die Umgebungen geschaffen für die Waisenkinder dann, die im Waisenhaus. Und ich weiß noch, der hat im Waisenhaus, es war damals nicht die Regel, da gab es eine Heizung, da gab es fließendes Wasser und er hat praktisch die schönste Umgebung geschaffen für die Vollwaisen einfach. Daran habe ich jetzt gerade, dein Kind ist natürlich alles andere als ein Vollwaise, der ist in eine liebe Familie hineingeboren, aber ihr habt eben die Möglichkeit geschaffen Und ich denke mal, das ist, du hättest auch sagen können, mein lieber Sohn, hier, wir kennen uns nicht aus mit Musik. Geige lernen ist auch teuer und hört sich die ersten paar Jahre nicht so gut an.
Ja.
Kannst du bitte Fußball spielen oder kannst du was anderes machen? Oder nein, das geht nicht. Also, und ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig auch zu wissen, dass das hat ja mit deiner Persönlichkeitsentwicklung was zu tun, dass du gesagt hast, okay, ich habe keine Ahnung von Musik. Nein, ich kenne das nicht. Nein, wir hören nicht Vivaldi zum Frühstück. Und das ist ja ein leichtes für ein Kind, das in einer, sag ich mal, in einer bildungsnahen Familie aufwächst, wo vielleicht ganz viel Verständnis da ist, wo Eltern mit ihren Kindern ins Konzert gehen, wo Eltern selbst sich gut mit klassischer Musik auskennen und eben Vivaldi zum Frühstück läuft. Und das war bei euch eben nicht. Aber diese Offenheit, dass dein Kind was entwickeln darf, was ihm wichtig ist, darum geht es ja. Und es gibt so viele Menschen, die können Kinder nicht lassen. Die pressen Kindern das aufs Auge, was sie selbst glauben, was Kinder können, sollen. Und auch ganz klar, es ist ja in unserem Schulsystem auch so, ich sag dir, was du wann zu tun hast. Und ich frage dich auch noch ab, wenn ich das entscheide.
Ja, ich entscheide das, genau. Das ist dann am Ende das. Ich habe in der Begleitung meiner Kinder und auch in der Arbeit mit Kindern oder überhaupt immer, wenn es zu wirklichen Begegnungen gekommen ist, den Menschen nicht mit meinen Augen gesehen, sondern mit meinem Herzen. Und auch wenn sich das vielleicht jetzt ein wenig geschwollen anhören mag, es ist aber genau so gemeint. Ich sehe die Menschen mit dem Herzen und ich fühle das. Und das ist völlig egal, ob das ein zugeschissener Obdachloser ist oder ob das ein, weiß ich nicht, wer ist. Ich weiß durch die Begleitung meines Bruders, die ich ja sehr intensiv, sehr früh begonnen habe und ich bin ja wirklich sehr tief da reingekommen und ich war viel mit ihm unterwegs. Ja. Ich war vorgestern mit meinem Mann auf dem Weihnachtsmarkt und wir sind da so lang gelaufen. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich bin gar nicht so wahnsinnig gerne hier, weil ich das früher immer gemacht habe. Ich war jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Weil mir war einfach langweilig mit diesem Kind zu Hause und dann bin ich mit ihm raus. Und er hat komische Geräusche gemacht, er hat wild mit den Händen gefuchtelt und er hat, und wir sind immer komisch angeguckt worden. Und auch, es wurde Platz gemacht, es wurde uns aus dem Weg gegangen und ich konnte das früher noch nicht so einsortieren, aber dann gab es zwischendurch Menschen, die uns mit dem Herzen gesehen haben. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen hier im Podcast. Aber dieses Gefühl, was dann in mir entstand, wenn einfach nur jemand rüber gelächelt hat, wenn einfach nur jemand zu ihm gesagt hat, du möchtest jetzt auf das Karussell, dann warten wir einfach einen Moment, bis du da drauf bist und fahren jetzt nicht so schnell los.
Ja.
Oh, das hat Räume eröffnet, Anke. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Doch, das kann ich mir vorstellen, weil ich kenne dich ja und ich weiß, wie wir beide arbeiten und wir arbeiten beide genau so.
Ja.
Wir haben die Ausbildungen, wir haben das Wissen, wir können viele Dinge belegen, vielleicht nicht alle, aber dieses man sieht nur mit dem Herzen gut, das haben wir auch schon zitiert, das kennt hier jeder. Und ich glaube, genau das ist es, warum Menschen sich wohlfühlen mit anderen Menschen. Und wir haben so vieles, gerade, weil ich kann mir das so gut vorstellen, wenn du mit deinem Bruder über den Weihnachtsmarkt läufst und er macht seltsame Geräusche und dann kommen solche Blicke und die Menschen gehen sich aus dem Weg und dann gibt's ja auch noch Menschen, die blicken nicht nur böse, da gibt's dann auch noch böse Kommentare. Ja. Ich war mal mit einem, ich habe mich mit autistischen Kindern habe ich lange gearbeitet und ich weiß noch, da waren wir mit einer ganzen Gruppe unterwegs und da werde ich nie vergessen, es war in Regensburg und da kam uns eine Frau entgegen und guckt die Kinder an, das waren Kinder und Jugendliche, und sagt, das muss doch heutzutage nicht mehr sein. Und ich wusste gar nicht, was die will. Und dann dachte ich mir so, was muss nicht sein? Naja, die kann man doch wegmachen. Und ich so, wegmachen? Und ich habe erst irgendwie Momente später verstanden, was sie gesagt hat.
Ja.
Und wo ich mir denke, Wahnsinn, und ich möchte gar nicht wissen, oder ich möchte es schon wissen, weil du mir wichtig bist, wie oft du solche Momente aushalten musstest, wo du in den Blicken der Menschen gesehen hast, wie missbilligend sie auf deinen Bruder gucken, auf dich gucken, wie du gerade gesagt hast, sie gehen aus dem Weg und sie können nicht mehr freundlich sein, weil ihre eigenen Themen sie einholen. Das Thema wahrscheinlich Perfektion, das Thema Andersartigkeit. Und auch da gehe ich wieder zu Korczak, wo es wirklich darum geht, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und eins seiner Zitate, da denke ich jetzt gerade auch an deinen Bruder: Kinder sollen so sein dürfen, wie sie sind. Sie haben das Recht, ihr Leben selbst zu bestimmen. Und dein Bruder kann nie ein, in Anführungszeichen, normales Leben führen. Aber er hatte einfach in der Zeit mit dir die Möglichkeit, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.
Und er hat Karussellfahren geliebt und wir hatten irgendwann einen wirklich netten Karussellfahrer in Düsseldorf am Shadowplatz und der hat uns dann auch immer noch mal umsonst fahren lassen, weil wir waren ja fast jeden Tag da. Meine Mutter hat dort in der Nähe gearbeitet und wir haben sie dann immer abends abgeholt. Ja. Ich sitze ja hier auch wieder in meinem Büro und schaue auf die Eiche, die mittlerweile kein Blatt mehr hat und die auch keine Eicheln mehr hat. Die liegen ja jetzt alle bei mir im Garten und ich bin ja schon seit Wochen daran, immer mit den Kindern alles einzusammeln. Ich sammle ein, die Kinder schütten wieder aus, also so sieht's eigentlich aus. Und am Wochenende sammelt dann alles mein Mann wieder ein, was wir so hin und her gemacht haben.
Aber Schüttübungen.
Schüttübungen.
Ich sammle immer alles ein. Da wäre jetzt Montessori ganz glücklich.
Es ist immer so schön, weil ich meine, der ganze Garten ist ja voller Blätter und natürlich sind die nicht da, wo die Blätter sind, sondern die sind da, wo ich gerade einen Blatthaufen zusammenmache und ihn wirklich mit viel Mühe in diese Tüten bringe und dann schubsen die um und dann ziehen die hinten und dann ist halt alles wieder draußen. Aber es ist dann so schön zu sehen, weil diese Säcke, die sind ja ungefähr 1,5 Köpfe höher noch als die Kinder selber. Ja. Und dann so zu sehen, mit was für einer Arbeit die umschütten. Und da könnte ich es gar nicht über mich bringen, zu sagen, nee, jetzt geht mal woanders hin oder so. Ja, dann schütten sie es halt wieder aus oder sie stellen sich mit da rein. Aber was ich sagen wollte, jetzt lagen ja ganz, ganz viele Eichen, wie heißt es denn nun?
Also Eiche, eine Eiche ist der Baum, Plural.
Und die Eicheln?
Und die Eicheln sind die Früchte des Baumes, die dann wiederum zu Eichen werden.
Danke, weil du weißt, ich habe Migration.
Gerade wollte ich sagen, ich unterstütze dich da ein bisschen, weil du hast Migration, genau.
Das ist sehr nett von dir.
Ich bin so großzügig.
Mhm, dass du mir da unter die Arme greifst. Auf jeden Fall lagen halt diese ganzen Eicheln im Garten und finden ja dort auch wirklich die besten Bedingungen vor. Da ist so ein etwas vermooster Rasen, schön feucht, wenn da die Blätter drüber liegen, ah, herrlich, da kann man dann schön austreiben und kann dann auch theoretisch zu einem Baum werden, wenn da nicht ich käme. Und
wenn
den dann
nicht
doch
die Claudia kommt.
Ja, und den doch den Gar ausmacht und sie im letzten Moment doch wieder rausrupft. Fallen die jetzt aber auf einen Asphaltboden, dann wird nicht viel möglich sein, egal wie viel Anlagen sie in sich tragen, wird da nicht viel möglich sein. Oder stellen wir uns mal vor, diese Eiche ist jetzt im Boden schön zugedeckt, fängt sogar an zu keimen.
Ja.
Und dann würde da jetzt so ein Regenwurm vorbeikommen.
Ja.
Und der Eiche sagen, hör mal, Eiche, das ist überhaupt nicht in. Das wird man heutzutage nicht mehr.
Ja.
Werd mal Palme. Weil die haben viel größere Eier, Früchte, also du weißt, was ich meine.
Cojones.
Nüsse. Cojones. Mit ganz lieben Gruß an dieser Stelle an eine ganz bestimmte Person. Wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein. Okay, so. Jetzt bildet sich also diese Frucht aus und dann kommt da so ein Regenwurm und sagt, du, Palmen haben aber viel, viel dickere Nüsse, viel größer, werd mal Palme. Und jetzt kann sich ja diese Eichel anstrengen, wie sie will. Die wird aber nicht zu einer Palme.
Genau so ist es.
Und das ist auch immer so ein Vergleich, ne? Also ich meine, ich hätte meinen, okay, mein Sohn ist sehr vielseitig, er spielt auch Fußball. Also, aber wenn er Geige spielen möchte, dann spielt er Geige. Und ich kann jetzt machen, was ich will, ihn jetzt zu irgendwas anderem animieren, nur wo ich meine, dass das Richtige wäre, wäre einfach nicht richtig, weil dann würden seine Anlagen ja gar nicht ausgebildet, sondern die Begeisterung dafür schaffen, was in ihm steckt.
Genau, und es würde nämlich auch nicht funktionieren. Und da dachte man eben, jahrelang dachte man, von wegen, die Umgebung spielt keine Rolle und es ist eben in jedem angelegt. Und dann gab es ja auch die Zeit, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wo man dachte, okay, die Gene spielen überhaupt keine Rolle. Aus jedem Kind kann alles werden. Du musst es nur dementsprechend praktisch behandeln und halt fördern und machen und tun. Ist ja auch eine ganze Zeit lang so gewesen. Und eben mittlerweile weiß man, es geht eben nicht. Du machst aus einer Eichel, machst du keine Dattelpalme. Geht nicht. Die Anlage Dattelpalme ist einfach nicht da. Und jetzt geht's eben nicht drum, dass man sagt, okay, wir machen eine Dattelplantage, sondern wir schauen, was ist da, was ist bei dir und was brauchst du, welche Umgebung brauchst du, damit du das entwickeln kannst, was in dir ist. Und das ist so wundervoll, was alle Kinder brauchen, übrigens nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Man kann nur in einer wirklich wohlwollenden Umgebung, und da hast du was ganz Schönes gesagt, in einer herzwarmen Umgebung, ja. Nur da können Menschen ihr Potenzial wirklich entfalten und dann wirklich auch, das kann man sich wirklich entwickeln im wahrsten Sinne des Wortes, es wird da was aufgewickelt und kann dann entstehen und wachsen. Und sobald Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene in einer Umgebung sind, in der sie sich nicht wohlfühlen, in der sie sich nicht geliebt fühlen, werden sie niemals ihr ganzes Potenzial entfalten. Ich glaube ja, wir alle haben auf dieser Erde eine Aufgabe. Es gilt, diese Aufgabe zu finden. Die Japaner nennen das Ikigai. Da weiß ich immer nie, wie man es richtig betont. Da geht's im Prinzip, du findest den Grund, warum du morgens aufstehst. Und das ist eben eine Mischung aus Können und aus Interesse und so weiter. Das vertiefen wir hier jetzt nicht, das vertiefen wir in unseren Seminaren. Und wenn Kinder die Möglichkeit haben, also andersrum, wenn ein Mensch als Kind schon die Möglichkeit hat, dass Eltern zu haben, die sich wirklich für ihr Kind interessieren, die nicht ihr Kind formen, so wie sie es haben wollen, sondern die schauen, wer bist denn du? Was bist denn du für ein Mensch? Was hast denn du mit hierher gebracht? Und wie können wir dich unterstützen in deinem Leben? Von wegen, wenn jetzt Kinder das Glück haben, dass Eltern sich wirklich für interessieren. Ich glaube übrigens, steile These von mir, ich glaube nicht, dass alle Eltern sich wirklich für ihre Kinder interessieren. Können wir gerne mal einen Podcast machen, der wird heiß, den machen wir der kommt hinter die Bezahlschranke. Wenn sie jetzt noch in den Kindergarten gehen und dann vielleicht noch in eine Schule, wo man sich wirklich für sie interessiert, für ihre Neigungen, für ihre Leidenschaften, für ihre Begeisterung, einen besseren Start kann man ins Leben nicht haben. Und das hat Korczak eben gemacht. Der hat sich wirklich, wirklich für Kinder interessiert und der hat sich für arme Kinder besonders interessiert und für die Vollwaisen. Jetzt kann man sich fragen, wie hat er das finanziert? Und er hat das gemacht, was ich weiß, was wir beide auch machen. Ich nenne das immer die Robin Hood-Taktik. Ja. Also, wenn ich zum Beispiel weiß, jemand, der zu mir in die Beratung kommt, zahlt viel Geld, kriegt auch eine sehr gute Beratung, kostet Geld. So ist es. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Unter anderem. Ich habe aber noch nicht einmal in meinem Leben jemanden weggeschickt, der gesagt hat, Frau Ballmann, ich würde so gern mit Ihnen sprechen, ich kann es mir nicht leisten. Die kriegen alle auch Beratung. Ich habe aus dem Grund sogar die Stiftung gegründet, weil ich gesagt habe, wir müssen es irgendwie schaffen, dass Menschen, die sich gewisse Dinge aus finanziellen Gründen nicht erlauben können, trotzdem genau die Beratung kriegen, die sie haben wollen. Seit 2020 gibt es jeden Tag, außer an Weihnachten, weil ich Weihnachten ja so gern mag, gibt es kostenfreie Beratungen. Und das hat im Prinzip Korczak ähnlich gemacht. Der hat viel Geld von Menschen genommen, die vermögend waren und hat dann aber auch Familien und Menschen unterstützt, die gar kein Geld hatten. Da glaube ich einfach dran. Und das ist eben auch was, da denkt doch jemand mit dem Herzen und nicht nur mit den Dollarzeichen in den Augen oder Eurozeichen.
Ja, definitiv. Und dadurch erreicht er ja auch wie wirklich jedes einzelne Kind, was er begleitet. Und wir wissen ja auch, dass manchmal können wir vielleicht die ganzen Umstände gar nicht so verändern. Wir können jetzt nicht ad hoc Rahmenbedingungen verändern. Wir können nicht ad hoc KollegInnen austauschen oder ähnliches. Aber was wir machen können, ist, mit dem Herzen zu sehen und die Kinder, die bei uns sind, tatsächlich auch mit dem Herzen zu begleiten. Und du hast eben so was Wichtiges gesagt, dass man halt mit seinem Potenzial, das man ja mit auf die Welt bringt, losgeht und halt hier in dieser Welt zurechtkommt. Und ich glaube, sehr schnell nach der Geburt beginnt ja dann die Realität, wo dann Menschen um uns herum eine andere Idee haben, wie irgendetwas zu funktionieren hat. Wenn du jetzt, also ich liebe dich, aber wenn du ein bisschen besser durchschlafen würdest, würde ich dich wahrscheinlich noch mehr lieben. Oder
ja, ja.
Wenn du die, also dann, und das meine ich gar nicht böse und ich nehme mich da nicht raus. Wir sind jetzt hier nicht die Heiligen, die irgendwie alles richtig machen. Es ist nur so, dass ich an vielen Punkten reflektiert habe. Als ich mit meinem ersten Sohn diese Einschlafmethode ausprobiert habe, Kind schreien lassen, die Minuten immer länger werden lassen, so wie es einfach viele, viele gemacht haben und auch immer noch machen, ich habe dann für mich oder wir haben für uns entschieden, das ist für uns nicht die richtige Methode. Und ich will jetzt, hier geht's nicht um richtig und falsch, sondern um Erfahrungen. Also wir bieten Ideen an, die wir gemacht haben und jeder kann gucken, in welcher Art und Weise er damit in Resonanz geht. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Aber ich habe so gemerkt, nein, wenn mein Kind schreit in einem, egal in welchem Alter, ich wollte gerade sagen in einem so jungen Alter, aber auch wenn es älter ist und schreit, hat es ja einen Grund. Und ich möchte rausfinden, was da los ist. Und ich möchte meinem Kind anbieten und sagen, du, ich bin da. Und ich habe gemerkt, dass unser Sohn lieber in unserer Nähe ist, als alleine in seinem Zimmer zu liegen. Und deswegen haben wir ihn dann zu uns geholt. Und dann war auch alles gut. Der hat da gerne geschlafen. Aber nichtsdestotrotz haben wir ihm ja eine Weile das Gefühl gegeben, naja, wenn du ruhiger wärst, wär's besser. Wenn du ruhiger wärst, wärst du besser. Und ich meine, es entsteht ja, wenn ein Kind so durchläuft, ne, es ist, schläft schnell durch, isst gut, entwickelt sich gut, ist nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu dünn, nicht zu dick, nicht zu laut, nicht zu leise, dann kommt so ein Kind ja ganz gut durch. Notwendigkeiten entstehen ja oder Themen entstehen ja immer erst, wenn Sachen aufeinandertreffen. Na, oft ist es so, dass ich in der sogenannten Autonomiephase das erste Mal mit den Eltern, also mit panischen Eltern zu tun habe, weil die ihr Kind nicht wiedererkennen und sagen, was muss ich tun, damit das Kind mit diesem Verhalten wieder aufhört? Was habe ich falsch gemacht, dass es so ist? Also bis so tatsächlich das Verständnis dafür da ist, dass das eine durchaus gesunde Entwicklung ist. Und gepaart mit der großen Angst der Eltern, wenn wir jetzt etwas versäumen oder gar etwas falsch machen, dann haben wir uns den Tyrannen reingeholt, den wir nie wieder rauskriegen.
Ja, das ist ja oft die große Angst, diese Tyrannenkinderangst. Da würde ich aber sagen, sind wir jetzt auch in der Lage zu sagen, von wegen, da gibt es sogar ein Kind in einem Buch, das heißt die Angst vor dem kindlichen Tyrannen. Und wir wissen aber ja heute, von wegen zu viel Liebe hat noch keinem Kind geschadet, zu viel wenige schon vielen, habe ich in Seelenprügel als Zitat drin. Ein Zitat von mir, das darf auch auf den Kalender.
Das ist gut. Und wir haben ihn bald voll.
Ja, also für Januar haben wir schon genug. Ich denke schon, dass man was falsch machen kann und dass man durchaus auch Eltern sagen darf, ja, wenn ihr euer Kind weinen lasst, das macht ihr, das ist falsch. Das können wir mittlerweile ganz klar belegen, warum es falsch ist, Kinder weinen zu lassen. Ich rede von Babys, ja, ich rede von nicht von 13-Jährigen, die Liebeskummer haben.
Nichtsdestotrotz machen es ja immer noch viele und die meisten rechnen eben nicht oder setzen die Anpassungsfähigkeit, die ein Kind halt mit ins Leben bringt, falsch ein. Weil Kinder passen sich der Situation an und jeder Situation. Ja. Und wenn ich ein Nur Kind lang genug weinen lasse, dann hört es auch auf. Und das wird ja dann auch häufig gleichgesetzt mit, jetzt habe ich Erfolg.
Genau, aber da kann man ja zum Beispiel durch Information, was wir ja auch machen, Eltern sagen, hör zu, so und so funktioniert das, dein Kind wird eine Weile weinen, dann wird es aufhören zu weinen, dann hast du ihm, Achtung, den Willen gebrochen, dann wird dein Kind sich anpassen. Nur Das Problem aus dieser Anpassung heraus ist halt ja nicht, es ist halt nicht, es löst sich ja nicht auf. Es wird ja nur verlagert und kommt dann eben später an anderer Stelle wieder raus, wenn es ganz dumm läuft, als kriegt das Kind als Erwachsene eine saftige Depression und die liegt aber dann in der Kindheit, wurde die gepflanzt. Ich habe gestern, kam mein neues Buch, ich kaufe mir ja mehrere Bücher und zuweilen kaufe ich mehrere Bücher. Und gestern kam eins an, das heißt Vernachlässigung, Betreuung und Therapie von emotional vernachlässigen und misshandelnden Kindern. Und ich schlag's auf, ich lese so kurz quer und bin sofort auf der Seite gelandet, von wegen, was passiert, wenn in den ganz jungen Jahren einfach Kinder zu wenig Aufmerksamkeit kriegen im Sinne von weinen lassen. Fällt mir jetzt gerade ein. Also ich finde schon, dass man da auch mit Eltern bitte, bitte Klartext reden müssen und nicht mehr, nee, ihr könnt nichts falsch machen, doch, ihr könnt viel falsch machen. Und dann wird mir zum Beispiel gerne mal gesagt, dass ich Druck aufbaue. Ja, den baue ich gerne auf, wenn ich damit Kinder retten kann. Und wenn ich Eltern klar mache, es bringt nichts, das Kind weinen zu lassen. Der Erfolg ist ein ganz kurzfristiger Erfolg. Und da denke ich mir, das ist wichtig, dass Eltern das erfahren, und zwar ohne, dass sie jetzt jede Woche einen neuen Ratgeber lesen, sondern so die Basics, die müssen schon in den Praxen der Gynäkologen als netter Flyer liegen. Da stehen dann so Sachen drin wie, kein Kind darf weinen. Oder es steht drin von wegen, wenn sie das tun, wird wohl das letztendlich passieren. So ein paar Wenn-Dann-Geschichten kann man ja sehr gut belegen. Man könnte das Ganze auch anfangen, fällt mir noch ein Zitat von Korczak ein, da weiß ich aber nicht genau, ob ich es hinkriege. Kinder haben das Recht auf, wie heißt denn das? Kinder haben das Recht auf den heutigen Tag. Und ich weiß noch, das geht weiter, ich liebe diesen Satz, er soll heiter sein, kindlich und sorglos. Und man könnte so eine Infobroschüre ganz, ganz, ganz niedrigschwellig aufbauen, schön bunt, hier ein Bildchen, da ein Bildchen, einfach so. Die 10 wichtigsten Dinge für das erste Lebensjahr, die 10 wichtigsten für das zweite und so weiter. Wäre machbar, könnten wir machen. Ich finde es total wichtig.
Es ist extrem wichtig und ich habe, mein Ältester ist jetzt 28, also ich habe ja diese Thematik schon seit fast 3 Jahrzehnten permanent, ja. Also nonstop, ich habe die ja täglich auf dem Tisch.
Genau.
Und auch davor mit meinem Bruder, also im Grunde genommen, ja, würde ich sagen, die letzten 4 Jahrzehnte beschäftige ich mich mit nichts anderem,
ja, genau,
als dem, wie bereite ich eine Umgebung für ein Kind. Und, ja, und ich bin
und ich kenne deine Umgebung und ich will dich jetzt unterbrechen, weil die Menschen, die uns zuhören, die haben noch nicht in deine Wohnung geguckt und das werden sie wahrscheinlich auch nie tun. Aber wenn ich bei dir in die Wohnung gucke, wenn deine Tageskinder da sind und ich meine, da waren ja deine eigenen Kinder auch mal. Das ist Pädagogik der Herzen. Mhm. Korczak würde dir die Füße küssen dafür. Es ist so liebevoll, da ist jedes Detail. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wie wichtig mir Details sind, von wegen hier ein Blümchen, da ein Blümchen. Jetzt kann ich sagen, dir sind die Details mindestens genauso wichtig. Ich habe auch mal von dir schon so Weihnachtsvorbereitungen gesehen, wie du mit den Kindern arbeitest. Dann, ich kenne die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen können bei dir. Allein, dass du das zulässt, dass sie wieder das Laub auskippen, das ist dir wichtiger als die Ordnung im Garten und die vielen Eicheln, die da jetzt bald waren. Eichen, die da wachsen. Und ja, das ist so, so liebevoll. Und da brennt, wenn Geburtstag ist, brennt da eine kleine, echte Kerze. Es ist einfach von A bis Z gar nicht mal, also durchdacht wahrscheinlich auch, weil die Spielsachen auch wirklich hochwertig sind. Aber es ist vor allem herzerwärmend und wahnsinnig liebevoll. Und sollte ich nochmal geboren werden, also wenn ich dann in eine Tagespflege gehen muss, dann bitte bei dir.
Ja, doch, da kann ich genauso mitgehen und kann das auch so annehmen. Und ich freue mich auch immer auf die Kinder. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich ein Kind bin und ich gehe morgens irgendwo hin und da sind Menschen, die genervt sind über meine Anwesenheit, aus welchem Grund auch immer, ja, die einfach so, oh nee, die schon wieder, dann spüre ich das ja. Also das muss man mir ja nicht sagen. Man kann ja sagen, ach, schön, dass du wieder da bist. Aber wenn ich spüre, dass ich nicht gewollt bin, dann speichert sich das ab. Und das ist jetzt ja, das ist ja nun mal auch wirklich erwiesen, dass alles, was wir erlebt haben in unserem Leben, in uns bleibt als Erfahrung und auch etwas macht, wie wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Jedes Erlebnis. Und wenn ich über Jahre hinweg, weil ich vielleicht auch ein Kind bin, was ja vielleicht eine Eigenschaft hat, die nicht sofort alle Herzen höher schießen lässt, weil ich vielleicht ein bisschen schneller als andere überreagiere oder ein Ticken zu laut bin oder ein Ticken zu dies oder zu jenes bin und sich Leute schnell genervt fühlen von mir als Kind, dann brauche ich umso mehr Menschen, die mir zeigen, das Verhalten, was da gerade ist. Das ist auch eins meiner Lieblingssätze in Seminaren, dass man lernt, die Tat vom Täter zu trennen. Also diese Sache, wenn irgendwas gemacht ist, dann kann das ruhig etwas sein, was ich nicht gut heiße. Aber ich muss die Fähigkeit haben, den Menschen dahinter immer noch zu lieben, also immer noch wertzuschätzen und immer noch zu zeigen, das bist nicht du, sondern das ist das, was jetzt dabei rausgekommen ist. Und das ist nicht leicht.
Ja, das ist nicht leicht und das ist vor allem, das bist nicht du, sondern das, was du tust, wenn es mich piekst, hat es was mit mir zu tun. Das
ganz muss genau.
Ich erkennen.
Das, genau.
Und das ist der Grund, warum Persönlichkeitsentwicklung, warum Herzensbildung die Basis für jegliche Arbeit, mit Menschen in welchem Alter. Mhm. Und das kommt mir zu kurz, in den Krippen, in den Kitas, in den Schulen, in den Fachakademien, an der Uni. Letzte Woche habe ich Uniseminar gehabt. Und auch da wäre es viel, viel wichtiger. Wir würden viel mehr hinschauen von wegen, was bewegt die Herzen, was bewegt also auch die Herzen der Lernenden. Wie können wir die abholen? Wie können wir da erstmal mit unserer eigenen Herzlichkeit drangehen? Da sind so viele Kinder und junge Erwachsene, die erstmal warm geliebt werden müssen, bevor sie ihr eigenes Herz öffnen können. Die haben so viele Verletzungen erfahren, dass sie sich gar nicht mehr trauen, aufzumachen. Und das sehe ich als eine meiner Hauptaufgaben an, Menschen dazu zu befähigen, ihre Herzen wieder zu öffnen, damit sie dann ihre Herzen für Kinder öffnen können. Dann eben auch sehen, von wegen, wenn mir ein Kind zu laut ist, dann ist es mein Thema und nicht das Thema des Kindes. Und dann werden die Kinder bestraft, nur weil ich mich selber nicht auf der Reihe habe. Und da werde ich dann ein bisschen ungeduldig. Das ist dann meine Ungeduld und ich weiß auch, wo die herkommt. Nur dann ist eben, glaube ich, ist es wichtig, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, gut, was möchte mir meine Ungeduld sagen? Was kann ich jetzt tun? Und was ich dann tun kann, das weiß ich ja schon und du weißt es auch.
Und wie viel das ausmacht. Ich habe da auch eine Weile gebraucht. Also ich habe auch eine Zeit lang gedacht, wir müssen Dinge im Außen ändern. Da war ich sehr jung und dachte so, ja, wie verändern wir denn jetzt das Verhalten von anderen, damit es mir selber besser geht? Ich habe aber schnell verstanden, dass das so nicht funktioniert, weil ich das ja, jetzt muss ich schon wieder von meinem Bruder reden, einfach miterlebt habe. Wenn wir, egal wer sich auf ihn einlässt, der wird mit ihm gut arbeiten können. Wer sich aber nicht auf ihn einlässt, und das ist in Ordnung, wenn sich jemand nicht auf ihn einlässt. Ich sage ja nicht, das muss so sein. Aber der Mensch muss ehrlich sein und sagen, ich kann das nicht. Aus verschiedenen Gründen, ich kann das nicht oder ich will es nicht. Aber ich übernehme die Verantwortung an dieser Stelle. Ich übernehme gerne hier einen anderen Bereich. Kann bitte jemand, der mehr mit ihm zu tun hat, runtergehen zu ihm? Dann funktioniert das. Aber die meisten versuchen dann so viel Druck aufzubauen, dass es funktioniert und dann eskaliert es total. Und wenn ich weiß, dass wenn mich etwas piekst, es an mir liegt, Dinge zu verändern, damit heißt es nicht, du bist jetzt selber schuld an der Sache, aber es heißt, du kannst jetzt hier die Verantwortung übernehmen und damit gebe ich dem Menschen ja auch seine Macht wieder zurück. Wenn wir uns jetzt alle so furchtbar darüber aufregen, dass ja die Rahmenbedingungen jetzt gerade noch schlechter werden als besser, dann natürlich können wir uns darüber aufregen, ich reg mich auch darüber auf. Ich kann aber gucken, was kann ich für mich tun, um das zu verändern. Bis hin zu, ich verlasse das Ganze, weil ich es nicht
das
mehr kann.
Das ist genau der Punkt. Ich kann, solange das Spiel alle mitspielen, wird sich überhaupt nichts ändern. Warum auch? Es funktioniert, es läuft ja. Es läuft nicht so toll, aber es läuft. Ich muss, um wirklich was zu verändern, muss ich mich verändern und gar nichts anderes. Und wenn ich immer nur drüber schimpfe, was im Außen nicht so gut läuft, aber das ganze System unterstütze, indem ich da ganz brav mittappe und nicht überlege, was kann ich wirklich machen, warum sollte sich denn dann was verändern? Wird nicht funktionieren. Eben. Definitiv nicht.
Never change a winning system.
Und es läuft ja. Und ich meine, ich habe vorgestern erst gab es eine neue Schlagzeile. Ich habe sie aus dem Spiegel. Ich habe keine Ahnung, ob sie stimmt, aber sie war da, dass in NRW in Notfallsituationen eine Erzieherin mit bis zu 60 Kindern und ein Paar, wurde nicht definiert, was ein Paar bedeutet, Hilfskräften arbeiten darf.
Ja.
Ich meine, ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich bin mir sicher, es wird nicht zu einer Revolution kommen. Es wird einfach, wenn das dann so durchgesetzt wird, wird es laufen. Mehr schlecht als recht, aber es wird laufen. Und da sind natürlich dann Menschen, ein paar, die werden sagen, mache ich nicht mehr mit. Die gehen dann aus der Kita raus, also kündigen.
Ja.
Suchen sich was anderes. Und ich kann das dann nur auch nur unterstützen, dass sie sich was anderes suchen. Und es wird auch, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und wir wissen, es gibt auch, da muss ich jetzt sagen, ich war in letzter Zeit viele in Kitas. Ich habe ganz, ganz fantastische Kitas gesehen. Das waren oft kleinere Einheiten. Es gibt sehr, sehr gute Kinderbetreuung. Und dann werden wir uns halt eben darauf konzentrieren und schauen, was läuft gut, was braucht man, damit es gut läuft. Und dann geht halt die Energie dahin, um es dann den Kindern, ich denke wieder an Korczak, der hat nicht 20 Waisenhäuser gemacht, der hat eins gemacht. Mhm. Dieses eine sehr, sehr gut. Ja, es gibt viele Kinder, die da nicht waren, aber es gibt auch viele Kinder, die da waren. Mhm. Und ich denke mir, bevor ich mich mit 100 Dingen beschäftige, die nicht funktionieren, lege ich meine Energie dahin, klein, aber fein, aber es funktioniert.
Diese Debatte mit den 60 Kindern auf eine Erzieherin ist ja vor allen Dingen auch von den Grünen jetzt angestoßen worden. Ich glaube, das war die Josephine Paul, die
ganz genau,
die ja irgendwie Ministerin für Kinder, Jugend und Familie und was da sonst, ich glaube, Flucht, Integration, bla bla bla, da sind ja tausend Dinge dran. Dieses Zeichen, was da gesetzt wird, ich meine, es wird ja jetzt auch noch schwerer gemacht, dass halt Kitas, die jetzt meinetwegen sagen, wir sind am Rande der Belastungsgrenze,
ja,
es wird denen ja jetzt noch schwerer gemacht, einen Stopp zu setzen und zu sagen, ja, weiter geht es nicht. Wenn man jetzt halt dir gesagt, naja, auch 60 Kinder ist okay mit einer,
ja,
es ist einfach ein total falsches Signal.
Das ist die Vollkatastrophe. Das ist ein Totalversagen der Politik. Die Kinderthemen, die frühe Betreuung, die frühe Bildung, ja, vor allem. Von Bildung reden wir ja kaum noch, weil es ist ja nur noch Betreuung. Ich hätte ein Buch dazu geschrieben, falls es jemand interessiert. Im Prinzip ist es einfach der Wahnsinn, was da seit Jahren läuft. Alle wissen es, alle regen sich drüber auf. Letztendlich ändert sich aber gar nichts.
Ja.
Und wenn sich da von außen nichts ändert, du weißt, was ich jetzt sag, dann werden wir es halt von innen nach außen ändern. Wir fangen klein an, wir sind mittendrin, wir sind dabei. Wir machen beide jeden Tag, wir machen im Prinzip nichts anderes seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und ich sehe ja auch deine Geschichte beginnend mit deiner eigenen Kindheit, beginnend mit der Betreuung deines Bruders, dann deine eigenen Kinder, deine weiß ich nicht wie viele Tageskinder in den letzten Jahrzehnten. Ja. Das ist ja nichts anderes wie, wir haben beide trainiert, geübt, gelernt, gelitten, uns gefreut. Und jetzt können wir das Ganze in die Welt tragen, weil wir wissen, wie es geht. Und wir wissen vor allem, was nicht geht. Und einer meiner größten Ansätze ist und bleibt, es geht darum, die Erwachsenen dazu zu befähigen, dass sie sich überhaupt auf Kinder einlassen können. Mhm. Dass sie den Mut haben, zu sich selbst und den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen.
Und sich gut auf Kinder einlassen zu können, bedeutet, dass ich mich zunächst einmal gut auf mich einlassen kann. Ja. Und da sind wir ja bei dem Spruch, was wir eingangs gesagt haben von Janusz Korczak, erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest. Weil wenn wir Kinder immer nur als Pieksobjekte sehen, die uns in irgendeiner Weise nerven. Ich habe das hier schon mal gesagt im Podcast, wenn ich eingeladen werde zu einem Vortrag zum Thema herausforderndes Verhalten bei U3-Kindern, dauert es eigentlich fast den halben Vormittag, bis wir dahin kommen, dass das herausfordernde Verhalten ja in einem selber ist und sehr subjektiv zu betrachten. Von dem, was das Kind gerade macht. Das wird
ganz genau.
Ne, so eine Sache tut das Kind und das wird aber 14 Mal anders beurteilt. Und dann sage ich immer, es ist ja sehr spannend. Wie können wir denn, was soll denn jetzt bitte das Kind ändern, wenn wir hier 14 verschiedene Betrachtungsweisen haben? Wie muss denn das Kind jetzt agieren, damit auch hier wirklich alle 14 Teilnehmenden sich gut und richtig fühlen? Das verstehe ich nicht. Ja. Das müssen Sie mir erklären, wie das gehen soll. Ja. Und also das Kind tut etwas, aber wo kommt es denn an? Und was löst es dann in mir aus? Und da sind wir wieder, erkenne dich selbst.
Und wer interpretiert das auch? Ja. Ne? Ich höre dann eben auch so Dinge wie, ja, aber das ist Fehlverhalten, wo ich sage, das Kind ist 2 Jahre alt. Richtig. Wer definiert hier Fehlverhalten? Was wäre denn das richtige Verhalten? Soll das Kind sich so verhalten, wie Sie sich das wünschen? Und warum sollte das Kind das tun? Wir haben einen eigenen Menschen hier, ja. Und ich nenne das ja immer in Förmchen pressen. Es ist, für manche Kinder ist es ganz leicht, sich in Förmchen pressen zu lassen. Sie passen sich halt einfach schneller an.
Genau.
Andere sind widerständiger, da geht's nicht so schlimm, aber mit ein bisschen Gewalt geht's sicher auch da. Letztendlich wer will denn bitte schön in einer Gesellschaft leben, in der alle schön in Förmchen gepresst sind? Das hatten wir schon.
Und was wünschen sich alle Eltern, die man fragt, wünschen sich eine starke Psyche ihrer Kinder. Alle Eltern wünschen sich, dass die Kinder mit einem eigenen Willen möglichst nicht als Mobbingopfer, sondern stark und in sich selber ruhend, wissend, was sie wollen, in die Welt gehen. Wir schaffen es aber ab Tag 1, es den Kindern abzutrainieren, damit wir ihnen das später nach der Pubertät wieder mühsamst antrainieren.
Und genau das ist der Punkt. Ich muss gerade so in mich reingrinsen, weil die jetzt in Weilbach dabei waren und es hören, meine Mutter hat eine Geschichte von mir erzählt, dass ich so bockig war. Und ich meine, es waren ja ein paar Pädagogen da, die wussten dann genau, was das bedeutet, wenn ich bockig bin. Und ich bin so glücklich darüber, dass ich immer noch bockig bin. Ja. Keiner hat's geschafft, mir die Bockigkeit irgendwie auszutreiben.
Das ist auch gut so.
Ja, das ist wunderbar, weil das ist der Motor, das ist mein Antrieb. Das ist eine solche Kraft. Und du hast es gerade gesagt, es wird den Kindern ausgetrieben, dass sie bockig sind, dass sie stark sind. Und dann machen sie Seminare und Trainings, um wieder stark zu werden.
Geil sind ja auch die ganzen Wutkurse. Die werden jetzt für teuer Geld verkauft, damit man als 35-Jähriger wieder lernt, endlich mal wütend sein zu dürfen.
Ganz genau.
Jemanden anzuschreien. Und wenn du aber 2,5 Jahre alt bist und deiner Mutter mit einer Bürste über den Schädel bretterst, dann ist das irgendwie die Zeit, wo man sich dann 5 Minuten auf den grün-roten Teppich setzen muss, um mal über sein Verhalten nachzudenken.
Ja.
Also es wird ja immer erfolgreichst ausgetrieben.
Absolut. Und da gibt es diese ganzen Wutseminare, da muss ich immer lächeln, weil ich habe ja viel mit Hunden zu tun. Es gibt ja auch so Hundeplätze. Und da gibt es dann so Anzüge, so Schaumstoffdinger und Schaumstoffschläger. Und dann darfst du als erwachsener Mensch deine ganze Wut auf diesen anderen Mensch, der so einen Anzug anhat, darfst du so auf den einprügeln. Das ist so ein bisschen wie am Hundeplatz, wenn die Schutzhunde ausgebildet werden, dass sie jetzt in diesen Ärmel oder in diesen Anzug beißen dürfen. Und da denke ich mir, man könnte es auch einfach Kindern nicht erst abgewöhnen, durch Strafen, durch viel, ja, viel, viel psychische und natürlich auch zum Teil noch physische Gewalt, dann müssen sie nicht 30 Jahre später mit Schaumstoffschlägern aufeinander losgehen. Dann könnten sie es. Ich muss immer lachen, ich habe einen Bruder, der ist ein bisschen jünger als ich. Wir haben sehr viel gestritten, als wir Kinder waren. Wir verstehen uns jetzt sehr, sehr gut, aber als Kinder ging es zur Sache. Mein Bruder ist ein ganz großer, ganz starker. Ich bin nicht so stark und nicht so sportlich. Er ist es immer. Dann waren wir in so einem Alter, wo er definitiv schon stärker war als ich. Und dann haben wir uns auch geschlagen. Heimlich, haben unsere Eltern gar nicht groß mitgekriegt. Ich habe keine Schlaghemmung. Das haben ja Frauen sehr oft. Naja, und das ist aber, das kann mal ein Vorteil sein. Und ich weiß, aus so Selbstverteidigungskursen werden Frauen haben sehr oft eine sogenannte Beiß- und auch Schlaghemmung, weil ihnen halt abtrainiert wurde, wirklich hinzuschlagen. Mhm. Ich musste wirklich hinschlagen, sonst hätte ich diese Kämpfe verloren. Ich habe sie auch so verloren, aber ich kann trotzdem. Ja. Es ist spannend. Mir fällt gerade wieder ein Korczak-Zitat ein, das ich auch noch kenne. Ohne eine heitere und vollwertige Kindheit verkümmert das ganze spätere Leben. Und ich glaube, wenn ich so auf die Kindheiten schaue, mir ist manchmal zu wenig Spaß und zu wenig Leichtigkeit in Kindheiten. Es ist alles so ernst. Diese Lehrpläne, diese Bildungspläne, was muss ich in welchem Alter können? Was passiert, wenn ich was nicht kann?
Ja.
Die ganzen Einschulungsthemen, dann die ganzen Übergangsthemen mit einem dreigliedrigen Schulsystem haben wir ja in Bayern noch. Ich glaube ja, das wird sich in den nächsten Jahren alles ein bisschen erledigen. Gestern habe ich gelesen, dass an den Unis zum Beispiel die Seminararbeiten abgeschafft werden, weil das mittlerweile die KI so gut schreibt, dass...
Wie geil.
Dass es einfach total überflüssig ist. Also wir kommen, glaube ich, durch die KI wieder ein Stück weit sogar an viel mehr Menschlichkeit.
Wow, und das ist eine schöne Betrachtungsweise.
Ja, so sehe ich. Ja. Das kann in Kalender.
Durch die KI.
Ja, klar, ich glaube das wirklich. Die KI wird so Wahnsinn, ist ja jetzt schon Wahnsinn und es wird ja in den nächsten Jahren unglaublich zunehmen. Und ich merke das ja auch bei mir, wenn ich zu meinen Fachkräften sage, natürlich, ich weiß, dass sie mit, ich nenne ihn ja liebevoll Chatty, dass sie die Arbeit mit Chatty schreiben. Nur denken Sie dran, der macht noch viele Fehler. Das müssen Sie schon noch checken. Also wenn ich merke, dass die KI geschrieben hat, dann dürfen Sie halt nochmal dran. Und ich merke auch jetzt, wie sehr ich überlege, welche Varianten man dann noch, wie man das verändern kann, weil das Letzte, was ich möchte, ich habe ja keine Lust, irgendwann 25 vom Chatty geschriebene Facharbeiten zu lesen
pro alle Vierteljahr. Nee. Das kannst du dann, das kannst du als PDF Chatty geben und fragen, kennst du das?
Ja, natürlich. Also ich lasse es ja sowieso durch den Scanner laufen. Und ja, ich glaube nur, dass wir es schaffen können, wenn wir wirklich Pädagogik der Herzen, wenn wir so mit Kindern umgehen und als allererstes jetzt in unserem Fall erstmal mit Erwachsenen umgehen, die nämlich auch mit offenem Herzen begrüßen und begleiten mit allem, was da ist. Und mit allem, wenn ich mit allem sage, meine ich genau mit allem. Es kann nicht sein, dass ich sage von wegen, okay, mit dir will ich arbeiten, du musst aber das und das und das musst du schon haben. Wir haben In Weilbach hast du auch, also in dem Shine-On-Seminar, in unserem ersten, so wahnsinnig erfolgreichen Shine-On-Seminar, hast du so wunderbare Übungen mit den Menschen gemacht und da ging es um Verzeihen. Auch da hat, das ist mein scheinender Moment, bist du Korczak sehr ähnlich. Der hat nämlich gesagt, es gibt keine Liebe ohne Verzeihen und Verzeihen ist etwas, was jeder lernen muss.
Ja, Anke, ich würde jetzt gerne auch sofort Shine On sagen, aber ich muss unbedingt noch was sagen. Und deswegen, ja. Ich habe die ganze Zeit, wo du eben erzählt hast, ich habe es mir extra notiert, dieses Zitat von Korczak, jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Kindheit. War das ungefähr so?
Ja.
Und jetzt nehmen wir uns mal die Umstände, in welcher Zeit Korczak gewirkt hat. Ja. Wir sprechen von Kindern, die im KZ geboren sind, die dort gelebt haben, die im Waisenhaus waren. Also schlechtere Rahmenbedingungen können wir jetzt auch nicht mehr haben. Also wirklich das Allerschlimmste erlebt haben. Und wenn dann ein Mensch kommt und eine Umgebung schafft, die durch Liebe und auf sich, sie hat ja zunächst einmal auf sich geguckt und sich komplett frei gemacht, um dann auf die Kinder zu gucken. Und wenn er dann geschafft hat, dass er, in welchem Ausmaß auch immer, aber ich meine, wir haben 2024 und er ist aktueller denn je. Also der hat schon verdammt viel geschafft.
Darf ich ganz kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Das, was wir jetzt verkaufen als super modern und Gedöns, von wegen Partizipation, das hat er gesagt, Kinder sollen so sein dürfen, wie sie sind. Sie haben das Recht, ihr Leben selbst zu bestimmen. Das ist nicht neu. Das haben wir einfach nur aufgewärmt, weil es so wundervoll ist. Aber das hat er geschafft in einer Zeit, in der es fast unmöglich war, sowas überhaupt nur zu denken.
Und jetzt reden wir mal von Rahmenbedingungen. Deutlicher wird es jetzt auch nicht mehr. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt dadurch, dass wir halt darüber sprechen, den Vergleich mit unseren Rahmenbedingungen in einer heutigen Kita, wo Kinder ja noch nicht mal mehr die Möglichkeit haben, sich einen Fingernagel abzubrechen, weil alles total abgesichert ist, geschweige sich denn einen Finger zu klemmen, es so wenig Herzlichkeit gibt, dass Kinder gedeihen können. Wir haben äußere Umstände, ich glaube, die waren nie besser. Aber der Mensch, der verroht immer mehr. Also wo ist denn da der Ansatz? Der Ansatz ist genau da, dass der Mensch mehr ins Licht kommen muss und sein eigenes Licht wieder anknipsen, damit er es den Kindern weitergeben kann. Da können wir noch so viel Räume in Pastell streichen.
Ja, und es geht auch nicht darum, dass Kinder sich Finger einklemmen sollen. Wir möchten hier bitte richtig verstanden werden. Ja, genau. Es geht nur darum, dass die Ansprüche an die Räumlichkeiten wesentlich höher sind als die Ansprüche an die Herzlichkeit.
Ist auch ein Kalenderspruch, ne?
Kalender.
Ansprüche, ja. Ich will ja immer mitschreiben.
Wir werden uns irgendwann unsere Podcasts nochmal anhören und schreiben die Kalendersprüche raus. Aber der gefällt mir jetzt auch gut. Aber es ist doch wirklich so. Da geht es doch drum, um wie viel Zentimeter, wahlweise Millimeter darf ein Treppengitter auseinander sein. Aber ob der totale, jetzt wird es sehr gemein werden, aber ob der Mensch, der mit den Kindern arbeitet oder die Menschen, die mit den Kindern arbeiten, da schaut niemand drauf, wie viel Zentimeter Herzensbildung schon erworben ist. Und wir müssen das umdrehen. Genau. Weißt du, an einem eingeklemmten Finger, der wird keine langfristigen Folgen haben, aber eine eingeklemmte Seele hat sie definitiv. Kalender.
Und mein scheinender Moment, Anke, ist, wir müssen das umdrehen. Ja. Es muss wieder wichtig werden, mit welcher Haltung und mit welcher Offenheit und mit welcher Liebe wir jedem einzelnen Menschen begegnen. Mit welcher Liebe begegne ich den Eltern, den Kindern? Wie schaffe ich die Umgebung für die Kinder und wie gehe ich durch die Welt? Damit verändern wir alles. Aber wo beginnt es? In uns und nicht in irgendwelchen Rahmenbedingungen.
Ja, ich hätte noch einen Korczak zum Abschluss.
Ah, oh, das ist super. Gib uns einen Korczak zum Abschluss.
Der Korczak zum Abschluss ist, sei ehrlich mit dir selbst, damit du mit dem Kind ehrlich sein kannst.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.